37. Folge des Verdi Selbstständigen Podcasts von und mit Kathi Ziegler. In der letzten Folge hat uns Eileen Peters vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung von ihren Forschungsergebnissen zu solo-selbstständigen Frauen erzählt und dass sie in ganz besonderer Weise während der Corona-Pandemie von Einkommensverlusten und zusätzlicher Care-Arbeit belastet waren. Wie sich das ganz konkret im Alltag dargestellt hat, erzählt uns gleich Mick. Mick, erstmal zu dir. Mit welchen Tätigkeiten verdienst du als Solo-Selbstständige dein Geld?
Ja, tatsächlich habe ich immer mehrere Schwerpunkte gehabt, was mich dann auch ein wenig gerettet hat. Zum einen gebe ich Fortbildungen im Feld Diversity, also Vielfaltstraining mit den Schwerpunkten queeres Leben, queer in der Verwaltung, queer am Arbeitsplatz, aber auch queere Familien vor allen Dingen. Das ist eigentlich das Thema, das ich schon am längsten bediene, seit meiner Selbstständigkeit oder seit meiner Gründung vor 17 Jahren. Und dann auch das Thema Behinderung, also Inklusion, ist auch noch als Schwerpunktthema im Feld Diversity dazugekommen. Genau. Und dann tatsächlich biete ich Supervision an, Coaching, auch mittlerweile Therapie, weil ich die Zulassung über den Heilpraktiker Psychotherapie gemacht habe und da auch viele Fortbildungen, Weiterbildungen gemacht habe. Genau, biete ich das an. Da ist der Schwerpunkt eher das Körpertherapeutische und das ist auch noch ein Standbein. Und tatsächlich schreibe ich auch, ich werde immer mal wieder für Fachveröffentlichungen angefragt zum Thema Vielfalt oder eben auch vor allem zum Thema queere Familie. Also darüber habe ich eigentlich am meisten geschrieben in Fachzeitschriften. Gesundheitsbereich, aus dem Feld komme ich ja mal ganz ursprünglich mit meiner Berufsausbildung vor meinem Studium. Genau, und da habe ich immer wieder auch anschließen können sozusagen. Ein Thema, das dazugekommen ist auf allen Ebenen tatsächlich, ist das Thema Schutzkonzeptentwicklung. Ich habe diese Weiterbildung beim Land Nordrhein-Westfalen zur schutzkonzeptberatenden Person gemacht. Ja, das versuche ich jetzt auch mehr und mehr nochmal zum Thema Vielfalt einfließen zu lassen, weil da ist noch nicht so viel aufgestellt.
Das klingt ja wirklich nach einem ganz schön breiten Spektrum, in dem du tätig bist. Wie haben sich denn bei dir damals die Maßnahmen der Corona-Pandemie ausgewirkt?
Hart, sehr hart. Und es ist tatsächlich so, bis heute merke ich sofort, wenn ich mich erinnere, der Puls geht hoch. Die Verzweiflung kommt immer noch ganz stark, also der Hals schnürt sich zu. Und ich möchte wirklich sagen, dass ich das, und das benutze ich nicht inflationär, das Wort, als traumatisch erlebt habe. Ja, dieser Moment, ich erinnere mich total des ersten Lockdowns, wie mein E-Mail-Postfach volllief mit Absagen meiner Trainings. Zu dem Zeitpunkt, also ich habe 2 Kinder, zu dem Zeitpunkt war 1 noch in der Kita und 1 in der Förderschule, also Grundschule, eben ein Kind mit Schwerbehinderung. Und ich habe von einem Tag auf den anderen quasi die Grundlage verloren. Ich hatte Verträge mit einigen Stadtverwaltungen, für die ich arbeite, deutschlandweit. Und die wurden dann durch die Haushaltssperren und Neuverhandlungen des Haushalts komplett aufgelöst. Das war mir vorher gar nicht klar, dass sowas geht, dass Verträge auf einmal null und nichtig werden. Und jeder einzelne meiner Kunden war selbst in Not. Also die hatten alle selber Not und die haben in dem Moment erstmal gar nicht gesehen, was das für die Solo-Selbstständigen bedeutet. Also das jetzt, die wussten ja auch nicht voneinander, dass das jetzt alles abgesagt wird. Und ja, das war einfach wirklich richtig schlimm, weil zeitgleich einfach alle Hilfen für meine Kinder weggefallen sind, also vor allen Dingen für das Kind mit Schwerbehinderung. Es war völlig unklar, wie die Therapien weiterlaufen können. Mit einem so kleinen Kind ist halt auch digital einfach nicht viel möglich. Und mein Kind hat tatsächlich auch über die Pandemie aufgehört zu sprechen. Und das war sehr schlimm, weil ihn das so verunsichert hat und uns alle, die ganze Familie, so verunsichert hat, Ja, und das waren heftige Folgen. Und für mich ist eigentlich das Schlimme, dass es nie eine Aufarbeitung gegeben hat. Also ich privat habe dann für mich irgendwann sorgen müssen, weil sonst hätte ich das tatsächlich mental gar nicht geschafft. Aber das war furchtbar, die Situation mit den Kindern zu Hause und nicht mehr arbeiten zu können. Also Horror. Ja, wirklich Horror.
Das waren ja bei dir noch mal ganz andere Herausforderungen mit deinen Kindern, wovon eins auch noch besondere Unterstützung benötigt und dann kein Einkommen. Wie hast du das finanziell geschafft?
Also tatsächlich habe ich zunächst erstmal alle Rücklagen aufgelöst, also benutzt, ne? Und tatsächlich hätte ich das ohne private Hilfe nicht geschafft. Also meine Frau hat zum Glück ihren Job nicht verloren. Das war einfach wirklich unser Glück, dass sie weiter verdient hat. Sonst, ja, wäre das, also sonst hätten wir alles, hätte ich zumachen müssen. Und ja, tatsächlich bin ich auf private Hilfe. Meine Schwiegereltern waren irgendwann so nett und haben gesagt, so, wir sehen, dass das hier du alles machst und es geht nicht, was willst du noch machen? Also ich bin halt jeden Morgen vor den Kindern aufgestanden, 4:30, habe dann versucht, Digitales zu machen, digitale Angebote irgendwie, alles umzustellen. Also ja, und dann eben abends, wenn die Kinder im Bett waren, weitergemacht. Und die haben gesehen, ich gebe alles und mehr geht einfach nicht. Das kann man ja auch mal ein paar Monate machen, aber das kann man halt nicht über Jahre machen. Das ist mir dann auch irgendwann klar geworden. Dann, und ja, aber die haben dann eben wirklich sind eingesprungen. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiges Thema, weil es viel auch mit Klasse zu tun hat, ne? Thema Klassismus einfach. Die konnten das halt auch. Also die konnten uns unterstützen und sind an dem Punkt eingesprungen. Und ich habe schon gesehen, dass bei den KollegInnen, wo das nicht so war, eben auch wirklich dann es nochmal ganz anders aussah. Ne?
Jetzt mit dem Blick zurück, also 5 Jahre sind seit dem Beginn der Corona-Pandemie vergangen. Wie hast du es geschafft, da wieder herauszukommen und weiter als Solo-Selbstständige zu arbeiten?
Ja, tatsächlich durch die Umstellung auf das Digitale. Also ich habe halt sehr viel dann versucht, meine Fortbildung digital anzubieten. Ich habe einfach selber ganz viel Fortbildung genommen, wirklich viele, viele Stunden damit verbracht, mich selber zu digitalisieren und alles aufzuholen, was halt auch die Jahre davor vielleicht gar nicht so möglich war, einfach auch durch die Kinder, durch die Care-Arbeit. Das kann man sich ja nicht in dem Maße fortbilden, wie das vorher der Fall war. Und das habe ich dann gemacht, habe dann tatsächlich digitale Fortbildungsmodule entwickelt mit einer Kamerafrau, die ja in der Zeit auch viel Zeit hatte, weil sie auch keine Jobs hatte. Und habe dann diese Module verkauft, sozusagen, die digitalen Module mit Workbook und Filmen. Und die tatsächlich sind dann letztendlich auch nicht das gewesen, was mich finanziell gerettet hat. Aber es hat natürlich den Namen Mundwerktraining und so weiter sichtbar sein lassen. Das war eigentlich der Erfolg daran. Und ich habe dann einen Podcast gemacht, tatsächlich, um einfach auch bestimmte Themen nach vorne zu bringen und auch um KollegInnen, Kollegen aus der Veranstaltungswirtschaft, denn die ganzen Tontechniker, die hatten ja auch alle blank, ja, Alarmstufe Rot, sag ich nur. Das war ja schon auch einfach heftig für die und habe dann versucht, über diese Kooperationen einfach neue Angebote zu entwickeln. Ja, die haben es dann sozusagen gebracht, dass auch dann nach den Lockdowns, wenn als wieder etwas möglich war, die meisten KundInnen auch zurückgekommen sind tatsächlich. Also ich habe heute das Glück, dass viele über die Jahre sehr beständig geblieben sind. Und dennoch bin ich nie wieder dahin gekommen, wie es vorher war. Das muss ich ganz klar sagen. Das habe ich nie wieder geschafft, einfach auch, weil die Erschöpfung massiv war und dann ein persönlicher Schicksalsschlag noch dazu kam, dass ich schwer erkrankt war, gerade als es wieder losging, und zwar in einem Maße, wo ich nicht mehr viel machen konnte. Und das war echt ein Riesenproblem, weil ich in der Corona-Zeit meine Zusatzversicherung für die Lohnfortzahlung gekündigt habe. Ich habe halt geguckt, was kann ich irgendwie noch, ne, loswerden an Kosten, wo kann ich reduzieren, und ja, bin da einfach Das war keine kluge Entscheidung, aber es war eine, die monetär irgendwie auch getroffen werden musste. Und natürlich geht es immer erstmal die Kinder, da muss möglichst alles bleiben. Und dann halt habe ich das gekündigt und das war natürlich ja fatal dann, ne, als ich erkrankt bin. Ja, da und die Rücklagen waren weg, ne? Das war auch noch das Problem. Also aus diesem Corona-Loch wieder rauszukommen und dann zu erkranken, ist schon echt bitter. Aber auch das habe ich überwunden und ja, bin froh, dass die Angebote weiterlaufen. Und ja, was so für mich total ganz eigentlich ein gutes Erleben war, war tatsächlich, wir als behinderte Familie haben oft vorher nicht teilhaben können, also an ganz vielen Veranstaltungen, wo wir nicht hingehen konnten oder wo wir nicht mitmachen konnten. Und zwar sind die Hilfen weggefallen erstmal und wir hatten wirklich keine Unterstützung. Gleichzeitig oder kaum. Gleichzeitig hatten alle anderen Familien auch dieses, wir können nirgendwo mehr hin. Also es war, auf einmal waren wir in der Mitte. Also es war so ein wirklich vom Rand an die Mitte kommen. Und durch die Digitalisierung konnten wir halt auch überall teilnehmen. Und es war ein ganz neues Erleben. So, und viele Sachen hatten wir halt vorher, Tagespläne zum Beispiel, die mussten wir immer schon schreiben. Also das waren wir gewohnt. Ja, die schreiben wir auch bis heute für die Kinder, dass wir uns selber, wir müssen so viel organisieren, Verhinderungspflege und den Pflegedienst und so weiter. Das ist einfach Teil von pflegender Elternschaft. Und das war auf einmal für ganz viele so, dass sie ja jetzt die Pläne für die Kinder machen mussten. Und das, da gibt es so ein kleines Bedauern heute, weil ich, davon hätte ich gern was behalten. Also nicht, dass alle dauernd gelockt sind, das auf gar keinen Fall. Aber diese digitale Teilhabe, also zunehmend wird weniger gestreamt bei Veranstaltungen. Hier in NRW, das Familienministerium hat eine Erhebung gemacht über Familien. Keine Chance, digital teilzunehmen. Keine Chance. Und wie soll die Stimme, also es ist immer so, wenn die Stimme nicht da ist, dann hört sie auch keiner, dann kann man den Bedarf auch nicht erfassen, so. Das finde ich total schade und bedauere ich sehr, dass das wirklich auch an den Universitäten müsste viel mehr wieder gestreamt werden. Einfach, dass Teilhabe wieder möglich ist.
Aus deiner Perspektive mit dieser doch teilweise recht traumatischen Erfahrung in der Corona-Pandemie, was würdest du der Politik oder der Enquete-Kommission, was würdest du denen mitgeben als Lehre aus dieser Zeit?
Schon auf jeden Fall bei den vulnerabelsten Gruppen anzufangen und zu schauen, wer ist wirklich hier am verletzlichsten, wer verschwindet als erstes. Also dafür einfach wirklich einen Blick zu entwickeln, zu schauen, wessen Stimme hört man nicht. Und mal umgekehrt, also nicht die, die als erstes vorne waren. Also ich habe in der Zeit so von so männlichen, cis-männlichen Solo-Selbstständigen ohne Fürsorgeverantwortung, weiß, nicht behindert, irgendwie so Sachen gehört. Ja, da muss man jetzt einfach mal digitalisieren und das geht doch ganz schnell. Und wo ich dachte, Junge, Junge, also steh mal jeden Morgen 4:30 vor den Kindern auf und jeden Abend 20, 30 gehst du wieder an den Schreibtisch. Ja, das sind alles schöne Reden, aber die Realität sieht ja für Fürsorgeverantwortliche doch ein bisschen anders aus. Und deren Stimmen hätte ich gebraucht. Also einfach dieses, die sind aber halt zu wenig gehört worden. Da gab es keine Räume. Und da hätte man aufsuchen müssen und wirklich mal auf die Menschen zugehen, in die Behindertenhilfen rein, wirklich an die Stellen, wo es brennt, auch BPOC-Personen, die Vereine, Verbände anzusprechen, zu sagen, wie läuft es denn bei euch? Also da hätte viel mehr Aufsuchendes passieren müssen. Und das zieht sich eigentlich bis heute durch. Also ich habe letztens mit einem Pfarrer tatsächlich von einer Demenzverbindung gesprochen, der sagte, naja, die Verbände, die sagen alle, ja, aber es kommt ja keiner und bittet. Und er sagte dann, die müssen halt aufsuchen. Also auch jetzt ist es noch so, ich glaube, um wieder zusammenzukommen und um die Menschen gerade im sozialen Bereich, im sozialen Gefüge wieder zusammenzubringen, in die Gruppen, in die Selbsthilfen, in die Empowerment-Angebote, muss man auf die Menschen zugehen. Und das fehlt noch. Also das Aufsuchende fehlt einfach total. Die Haltung, ihr wollt was, kommt zu uns, ist in ganz vielen Institutionen sowieso, aber auch in den Verbänden und Vereinen, die gefördert sind, ist das noch ganz stark so. Und da würde ich mir wirklich ein Umdenken wünschen. Natürlich macht das Arbeit, auch suchen zu arbeiten und Leute anzusprechen und zu schauen. Aber gleichzeitig macht es auch erfolgreich, was dann dass die Hilfen auch bei den Leuten ankommen oder die Angebote. Weil so gehen Sachen ein, die eigentlich, wo der Bedarf eigentlich da ist, wo aber die Menschen mit Bedarf nicht zu denen kommen, die die Leistung anbieten. So. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt auf jeden Fall.
Liebe Mick, ich danke dir sehr für deine Offenheit und die klaren Worte und den starken Empfehlungen, die ich auch mit in meine Arbeit nehmen werde. Und damit endet die 37. Folge des Verdi Selbstständigen Podcasts. Bald ist auch das Jahr zu Ende und damit auch dieser 5-Jahres-Rückblick. Die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Folgen soll bis zum 30. Juni 2027 ihren Abschlussbericht vorlegen. Ob darin solche schwierigen Situationen, wie sie Mick erlebt hat, auch Eingang finden, ist eher unwahrscheinlich. Aber ich werde den 28 Enquete-Mitgliedern mal schreiben und ihnen den Podcast empfehlen. Ich verabschiede mich und wünsche uns allen, dass wir gut durch kommende Krisen durchkommen. Ein gutes Netzwerk aus Familie, Freunden, Kolleginnen kann dabei schon sehr hilfreich sein. Deshalb kümmert euch um gute Beziehungen und wertvolle Netzwerke, stärkt euch gegenseitig, seid solidarisch und habt vor allem eine gute Zeit zusammen.